letztlich war das Risiko von Hitlers Schritt auch irgendwo überschaubar. Also es wird ja immer so dargestellt, auch von den Nazis selber, Versailles, der Völkerbund, die knebeln Deutschland und niemand hat vorher gewagt, da dagegen anzugehen. Und Hitler hat in einer großen Aktion sozusagen diesen gordischen Knoten durchschlagen. So war es ja eben nicht.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Alexander Woltz über Deutschlands Verhältnis zum Völkerbund zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem nationalsozialistischen Austritt aus dieser internationalen Organisation. Herr Dr. Woltz erläutert, warum Deutschland den Völkerbund zunächst als Instrument der Siegermächte betrachtete und wie Gustav Stresemanns Verständigungspolitik dennoch da 1926 den Beitritt ermöglichte. Anschließend zeigt er, welche Rolle Deutschland während seiner Mitgliedschaft spielte und wie der Völkerbund da zugleich als Forum für internationale Zusammenarbeit, aber auch im Rahmen klassischer Großmachtdiplomatie diente. Und anschließend ordnet er den von der nationalsozialistischen Regierung 1933 erklärten Austritt in die Aufrüstungspolitik Deutschlands und die zunehmende Schwächung des Völkerbunds ein. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. Und da danke ich Michael, Tobias, Lutz, Robert und Joachim für ihre Unterstützung durch Einzelspenden via PayPal und Ko-fi. Außerdem danke ich meinen 3 AbonnentInnen bei Ko-fi und meinen 29 SupporterInnen bei Steady. In den Shownotes der Folge gibt es eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Herr Woltz war ja auch bereits einmal zum Thema Remilitarisierung des Rheinlands dabei, also habe ich ihn zunächst zu seinem Weg zum Thema Völkerbund und der Verbindung mit unserem vorherigen Thema gefragt. Ich wünsche euch jetzt viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Juli 2026.
Das Thema Rheinlandkrise 1936 war ja das Thema von meiner Dissertation seinerzeit. Und ich habe mich da sehr intensiv beschäftigt mit den sogenannten Locarno-Verträgen von 1925, die ja unter anderem eben den Status der entmilitarisierten Zone festgeschrieben haben. Die Locarno-Verträge wurden dann 1936 von Deutschland gekündigt und Hitler ließ Wehrmachtseinheiten in die entmilitarisierte Zone einmarschieren. Jetzt war es aber so, dass die Locarno-Verträge sehr stark mit dem Völkerbund eigentlich gekoppelt waren. Zum einen wurde in den Locarno-Verträgen ja festgelegt, dass diese überhaupt erst wirksam werden sollten, wenn Deutschland seinen Eintritt in den Völkerbund vollzogen hätte. Also Deutschland war ja bis zu diesem Zeitpunkt eben nicht Mitglied vom Völkerbund gewesen und sollte also im Zuge der Locarno-Verträge dann beitreten und sozusagen seinen Platz als, wenn man so will, gleichberechtigte Großmacht wieder einnehmen. Und das Zweite war, dass das ganze Funktionieren der Locarno-Verträge sehr stark auf die Mechanismen des Völkerbunds abgestellt war. Also Locarno hat ja insbesondere einen Kriegsverzicht festgelegt zwischen Frankreich, Belgien auf der einen Seite, Deutschland auf der anderen Seite. Und sollte im Falle von, ja, wenn es doch eben Streitigkeiten zu Konflikten kommen sollte, die Parteien auf eine friedliche Streitbeilegung festlegen. Das war aber nicht so sehr in den Locarno-Verträgen selbst festgelegt, wie das passieren sollte, sondern es wurde dann immer verwiesen auf den Völkerbund. Die einzelnen Locarno-Partner sollten sich sozusagen der Mittel des Völkerbunds bedienen und sollten dann, ja, zum Beispiel vor den Völkerbundsrat ihre Sorgen vorbringen, wenn es da Probleme geben würde. Und insofern war das eigentlich schon immer ein zentraler Bestandteil auch meiner Forschungen, wie funktionieren diese Streitbeilegungsmechanismen des Völkerbunds, welche Haltung hatte Deutschland zu diesen ganzen Fragen. Und schließlich und endlich war ja der Austritt durch Deutschland 1933 erklärt, erst wirksam nach dieser zweijährigen Übergangsphase, also im Herbst 1935. Das diente ja der deutschen Seite als ganz zentrale Begründung eigentlich für die Kündigung des Locarno-Vertrags dann am Ende, weil eben die Deutschen gesagt haben, diese ganzen Regelungen aus Locarno, die sind so auf den Völkerbund abgestimmt, in dem Moment, wo Deutschland kein Partner mehr, kein Mitglied mehr im Völkerbund sein würde, dann 1935 fortfolgende, dann würden auch diese Locarno-Mechanismen nicht mehr funktionieren. Deutschland hätte dadurch keinen Schutz mehr aus Locarno und hätte nur noch einseitig die Verpflichtung, die entmilitarisierte Zone einzuhalten. Alle anderen Mächte hätten sozusagen, wären ihrer Verpflichtungen ledig. Und das wollte man in Deutschland nicht hinnehmen. Und dieser Zusammenhang Völkerbund, Locarno, / entmilitarisierte Zone, das war eben immer zentraler Bestandteil auch der Beschäftigung von mir mit dem Völkerbund.
Mein Anlass, diese Folge zu produzieren, ist, dass jetzt dieses Jahr das 100-jährige Jubiläum des Beitritts Deutschlands zum Völkerbund stattfindet. Wir fangen aber vorher an. Wir müssen erst einmal klären, was war der Völkerbund überhaupt und wie entstand er?
Der Völkerbund wurde ja im Zuge der Versailler Verhandlungen nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gegründet. Also im Grunde hat sich da schon im Verlauf des Ersten Weltkriegs, als man gesehen hat, welche Schrecken, welche Opfer da zu beklagen waren, die Erkenntnis durchgesetzt, dass man auch im Rahmen einer Friedensregelung ganz neue Wege würde beschreiten müssen. Also dass es nicht ausreichen würde, einen klassischen Friedensvertrag zu schließen, sondern dass man da irgendwie Regelungen treffen musste, die eine neue, stabile Nachkriegsordnung gewährleisten könnten. Und da war eben diese Idee eines Völkerbunds, Staatenbunds, Nationenbunds, wie auch immer man das bezeichnen möchte, ganz zentral in der Diskussion. Als Vater des Völkerbunds gilt ja immer insbesondere der amerikanische Präsident Woodrow Wilson. Aber der Völkerbund hatte sicherlich auch andere Väter, auch in England, in Frankreich, selbst in Deutschland haben sich viele Leute mit diesen Gedanken auseinandergesetzt, wie man sozusagen die ehemals verfeindeten Länder und Staaten in eine sinnvolle Nachkriegsordnung überführen könnte. Und insofern war das eigentlich dann ausgemacht, dass man die Friedensverhandlungen dann zunächst damit beginnt, dass man eben Verhandlungen über einen sogenannten Völkerbund mit ansetzt, die dann im Frühjahr 1919 auch durchgeführt wurden und relativ schnell, muss man sagen, also das war dann das Ergebnis von wenigen Sitzungen, kann man sagen, in eine Völkerbundssatzung gemündet sind, die dann die Grundlage für diesen Völkerbund bilden sollten. In Kraft getreten oder das eigentliche Gründungsdatum des Völkerbundes war dann aber auch der 10. Januar 1920. Das ist der Tag des Inkrafttretens des Versailler Vertrages. Also das ist ein ganz zentrales Kennzeichen eigentlich dieses neuen Völkerbundes, dass er ja als Teil 1 dieser neuen Versailler Nachkriegsordnung dann sozusagen etabliert wurde und eben von seinem Schicksal her, von seiner Gründungsgeschichte her ganz zentral mit dem Versailler Vertrag gekoppelt war. Das ist also ein ganz wichtiges Faktum an der Stelle, was dann auch die Sichtweise auf diesen Völkerbund, insbesondere in Deutschland, sehr stark beeinflussen würde. Was war der Völkerbund? Der Völkerbund war letztlich keine neue Weltregierung oder überstaatliches Konstrukt, sondern war eigentlich ein intergouvernementales Instrument, also eine Vereinigung zwischen den Staaten, die zwar teilweise einzelne Souveränitätsrechte abgegeben haben, insbesondere was das Recht der Kriegsführung betrifft, aber im Grunde waren das selbstständige, souveräne Staaten, die sich da zu diesem Bund zusammengefunden haben. Und wichtig waren vor allem mehrere Aspekte. Zum einen wurde durch den Völkerbund ein System der sogenannten kollektiven Sicherheit etabliert. Diese kollektive Sicherheit sollte also künftig die die Sicherheit, die politische Unabhängigkeit und die territoriale Integrität der Völkerbundsmitglieder gewährleisten, in dem Sinne, dass der Völkerbund bestimmte, wenn ein Staat angegriffen würde, würden alle anderen Mitglieder dieses Völkerbunds diesem Staat zu Hilfe kommen. Also das ist eigentlich eine ganz neuartige Form von gegenseitiger Hilfeleistung, wenn man im Vergleich zu dem, was im 19. Jahrhundert zum Beispiel gang und gäbe war, ein Gleichgewicht der Mächte. Die Mächte sollten von ihren Rüstungen, von ihren Machtmitteln her ungefähr gleich sein, damit der Krieg quasi auf die Weise unterbunden werden sollte. Jetzt eben dieses Instrument, ein Staat wird angegriffen und wird sozusagen dann von allen anderen Staaten mitverteidigt. Ganz zentrales Element. Umgekehrt sollte der Krieg als Mittel der Politik ein Stück weit herausgenommen werden. Also Krieg als Mittel der Politik, das Recht zum Krieg, das war ein ganz zentrales Element eigentlich von Staatlichkeit schon immer gewesen. Der souveräne Staat hatte das Recht über Krieg und Frieden. Das war unbestritten im Völkerrecht bis dato. Das wurde jetzt im Rahmen des Völkerbunds eingeschränkt. Nicht sehr viel, aber immerhin ein Stück weit. Krieg als Mittel der Politik sollte ausgenommen sein und nur noch auf ganz bestimmte Fälle beschränkt sein. Also auch das ein Kriterium, um eine neue Friedensregelung zu ermöglichen. Wenn man aber den Krieg sozusagen als Option herausnimmt, dann musste man umgekehrt natürlich Alternativen schaffen. Auch das hat der Völkerbund sehr intensiv gemacht. Es wurden eine ganze Reihe von Instrumenten geschaffen, bereitgestellt, die eine friedliche Konfliktlösung zwischen Staaten ermöglichen sollte. Das war zum einen zum Beispiel das Schiedswesen, also die Möglichkeit, bei rechtlichen Streitigkeiten zwischen Staaten ein Schiedsgerichtsverfahren anzustreben, um da vielleicht zu einer friedlichen Lösung zu gelangen. Es gab zum Zweiten auch jetzt ein gerichtliches Schlichtungswesen, sage ich jetzt mal, also weil in der Völkerbundssatzung festgelegt war, dass auch ein ständiger internationaler Gerichtshof geschaffen werden sollte, der zwar jetzt nicht unbedingt Teil des Völkerbunds war, mit diesem nur lose verbunden war, aber eben ganz zentral auf diesen Völkerbund zurückgeht. Es wurde also der ständige internationale Gerichtshof in Den Haag gegründet, der fortan auch den Staaten zur Verfügung stand als gerichtliche Instanz, um Streitigkeiten schlichten zu können. Und schließlich ermöglichte der Völkerbund auch politische Streitigkeiten, in einem Art Vergleichsverfahren zu regeln. Also es gab Bestimmungen, wie dann insbesondere politische Streitigkeiten eben vor den Völkerbundsrat gebracht werden konnten und da sozusagen gewisse Prozeduren festgeschrieben waren, die zu durchlaufen waren, um im Idealfall die friedliche Streitbeilegung zu ermöglichen. Wenn es nicht so gut lief, dann würden die einzelnen Staaten nach einer gewissen Frist dann auch ihr Recht zum Krieg wiedererhalten. Also wie gesagt, kriegerische Austragung von Konflikten waren auch unter dem Völkerbund nicht gänzlich ausgeschlossen, aber sollten eben zunächst, bevor das möglich war, sollte ein politisches Verfahren angestrebt sein. Und das Letzte, was den Völkerbund dann auch während der gesamten Geschichte seiner Existenz begleiten sollte, war das Thema Abrüstung. Also der Völkerbund schlug vor oder bestimmte in seiner Satzung, dass die Staaten allesamt auf ein Maß abrüsten sollten, ihre Heere, ihre Armeen, wie es die nationale Sicherheit erlaubt. Das ist natürlich ein schwammiger Begriff, also es gab dann auch entsprechende Konferenzen zu diesem Thema. Aber grundsätzlich war der Gedanke nach dem Ersten Weltkrieg mal in der Welt, den Frieden dadurch zu sichern, dass die einzelnen Länder ihre Armeen, die natürlich im Laufe des Ersten Weltkriegs sehr stark angewachsen waren, dann wieder abrüsteten und auch entsprechend Waffen dann wieder verschrotteten oder aus dem Verkehr zogen, wenn man so will. Also das sind so ganz zentrale Aspekte des Völkerbunds, die auch neuartig waren, die ganz neuartigen Gedanken letztlich in das internationale Recht, in das Völkerrecht trugen. Vieles war natürlich gedanklich schon vorgebildet. Es gab Vorläufer, auch im Rahmen von internationalen Kooperationen. Aber jetzt in dieser Form war die Völkerbundsatzung, war der Völkerbund als Instrument ganz neuartiges, ja, Instrument in der internationalen Politik und hat auch, denke ich, ja, die 20er Jahre, 30er Jahre die internationalen Beziehungen ganz entscheidend geprägt. Auch wenn man jetzt das Scheitern natürlich feststellen muss, letztlich des Völkerbunds, viele seiner Gedanken oder auch die Art und Weise, wie die internationalen Einrichtungen aufgestellt sind heute, zum Beispiel in den Vereinten Nationen, gehen ja durchaus auch auf Aspekte des Völkerbunds zurück.
Ich habe es eben schon gesagt, Deutschland tritt 1926 bei, da gibt es den Völkerbund 6 Jahre lang schon, aber Deutschland wird in diesen Jahren immer wieder Thema im Völkerbund sein. Sie haben es eben auch schon angedeutet, aber wir sollten es, glaube ich, auch einmal ausführlicher sagen, wie ist das Verhältnis zwischen Deutschland und dem Völkerbund vor dem Beitritt?
Durch die Verbindung des Völkerbunds mit dem Versailler Vertrag ist der Völkerbund insbesondere aus deutscher Sicht eben mit einer ganz deutlichen Hypothek belegt, nämlich in dem Sinne, dass der Völkerbund in Deutschland nicht als gerechte Weltregierung in dem Sinne wahrgenommen wird oder als echter universalistischer Völkerbund, sondern eben als Instrument der Siegermächte, um letztlich die Bestimmungen des Versailler Vertrags durchzusetzen und Deutschland auch auf lange Sicht dann eben ja als Kriegsverlierer festzulegen, als Ausgestoßenen der Völkergemeinschaft festzulegen. Das kann man sehen, zum einen dadurch, dass Deutschland eben 1920 kein Mitglied des Völkerbunds werden darf. Also die Deutschen müssen zwar die Völkerbundssatzung im Rahmen der Unterzeichnung des Versailler Vertrags, also auch mit unterschreiben. Wie gesagt, das ist der Teil 1 des Versailler Vertrags, Deutschen unterschreiben. Diesen Vertrag werden aber selbst nicht Teil des Völkerbunds. Also ganz wichtige Weichenstellung, die natürlich sehr viel aussagt, auch über die Rolle dieses Völkerbunds. Erschwerend kommt hinzu, das kann man an der Stelle sagen, dass auch weitere Großmächte dem Völkerbund nicht beitreten. Also die USA nach langen innenpolitischen Auseinandersetzungen, trotz aller Fürsprache von Woodrow Wilson, der eben ganz entscheidend diesen Völkerbund mit auf den Weg gebracht hat, entscheiden sich die USA gegen einen Beitritt. Und auch das bolschewistisch gewordene Russland oder die Sowjetunion werden nicht Teil des Völkerbunds. Also wichtige Mächte fehlen da. In der Anfangszeit sind es, glaube ich, um die 40 Staaten, die dann Teil sind zunächst mal dieses Völkerbunds, aber eben bei weitem nicht alle. Also man kann nicht von einem universalistischen Bund sprechen, der sich über alle Völker, über alle Staaten hin entstreckt, und das ist schon mal eine ganz schwierige Konstruktion, und das wurde auch in Deutschland eben immer so kritisiert. Also in Deutschland hat man sich in der Anfangszeit eigentlich sehr intensiv mit dieser Völkerbundsidee auseinandergesetzt, und zwar, wenn man sich die Äußerungen anschaut, auch in sehr idealistischer Weise. Also da hat man das eigentlich sehr stark betont, dass es jetzt nach dem Ersten Weltkrieg, als man sich bis aufs Messer bekämpft hat, jetzt eben eine große Völkerversöhnung braucht, die in so einem großen Völkerbund, wo alle Nationen eben beieinander sind und zusammen ihre Lösungen oder Probleme lösen können, eben passieren könnte. Es wurde in Deutschland dann zum Beispiel die Deutsche Liga für Völkerbundsfragen gegründet, dem einige wichtige Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft auch angehörten. Die haben sich da sehr stark gemacht. Es gab auch eigene Entwürfe für Völkerbundssatzungen aus Deutschland, die also sehr stark diesen idealistischen Geist eben atmeten. Ich muss dazu sagen, Deutschland hatte natürlich ein großes Interesse dran, letztlich, dass dieser Völkerbund eben auf dem Versöhnungsgedanken beruhen sollte und insbesondere auch die Gleichberechtigung der einzelnen Staaten festschrieb, weil damit so ein bisschen diese Gefahr abgebogen werden sollte, dass Deutschland eben als Kriegsverlierer dann letztlich die ganzen ja, ganzen Kosten aus dem Krieg dann bezahlen müsste, wie es dann ja aber gekommen ist. Also die Auseinandersetzung kennen wir ja auch schon, Wilsons 14 Punkte, die ja noch nicht diesen Geist der Bestrafung letztlich atmeten, wie dann später der Versailler Vertrag. Also das ist schon mal schwierig. Deutschland darf nicht teilnehmen und hat quasi keine Möglichkeit, in den ersten Jahren im Völkerbund zu wirken und ist natürlich auch symbolisch damit aus der Staatengemeinschaft ausgeschlossen. Das Zweite ist, dass der Völkerbund auch die Aufgabe hatte, die Regelungen des Versailler Vertrags, die offenen Fragen dieser zu bildenden Nachkriegsordnung eben mit zu lösen oder mitzugestalten. Das betraf zum einen die Verteilung und Verwaltung der ehemaligen deutschen Kolonien. Deutschen Kolonien wurden ja dem Deutschen Reich abgenommen und wurden dann unter Mandatsverwaltung der Siegermächte gestellt. Und dieses wurde dann unter dem Völkerbundsregime festgeschrieben, also insbesondere England und Frankreich, aber auch eben in Südostasien, Australien, Japan zum Beispiel, wurden dann die Verwalter dieser ehemaligen deutschen Kolonien. Man hat es dann nicht als Kolonien mehr bezeichnen können. Da musste man also auf die amerikanischen Befindlichkeiten Rücksicht nehmen. Man hat es dann in sogenannte A-, B- und C-Mandate eingeteilt und die Kolonialmächte in Anführungsstrichen waren sogenannte Mandatsmächte. Aber im Grunde hat sich das von der althergebrachten Kolonialverwaltung also kaum unterschieden. Diese Mächte, diese Mandatsmächte haben also die deutschen Kolonien übernommen und verwalteten diese dann im Namen des Völkerbunds. Der Völkerbund wurde außerdem aktiv in Oberschlesien. Oberschlesien sollte eine Volksabstimmung angesetzt werden. Die Bevölkerung sollte darüber entscheiden, nach dem Ersten Weltkrieg, ob das Land sozusagen zu Polen oder zum Deutschen Reich kommen wollte. Es gab eine Volksabstimmung und der Völkerbund hat sozusagen dann aus dem Ergebnis dieser Volksabstimmung einen entsprechenden Gebietsvorschlag geformt. Oberschlesien wurde dann geteilt. Der größere Teil kam zu Deutschland, aber insbesondere die stark industrialisierten Teile kamen an Polen und damit konnte man diese Streitfrage dann zunächst mal klären. Ähnlich war der Völkerbund aktiv in Danzig. Danzig wurde also weder Deutschland noch Polen zugesprochen, sondern wurde als sogenannte freie Stadt, im Grunde genommen ein eigener Staat, wenn man so will, der aber auch nur halb souverän zu bezeichnen ist, sondern ganz stark unter dem Mandat, unter der Verwaltung des Völkerbunds stand. Dort gab es also einen sogenannten Völkerbundskommissar, der dann im Zusammenspiel mit der örtlichen Verwaltung dann eben für die Verwaltung dieser freien Stadt sorgte. Das ist also die Situation im Grunde die ganze Zwischenkriegszeit hindurch und 1939 ist ja dann in Danzig, das wissen wir, beginnt ja dann auch der Zweite Weltkrieg dann letztendlich. Und ein letzter Punkt, den man erwähnen kann, ist das Saargebiet. Das Saarland wurde nach dem Ersten Weltkrieg ebenfalls von Deutschland abgetrennt und unter die Vormundschaft des Völkerbunds gestellt. Insbesondere Frankreich hatte dann durch das Interesse, das stark industrialisierte Saargebiet irgendwie der deutschen Verfügung zu entziehen. Allerdings wurde das nicht annektiert oder irgendwie anderweitig behandelt, sondern es wurde bestimmt nach 15 Jahren, also im Jahr 1935, sollte auch dort eine Volksabstimmung stattfinden und die Bevölkerung sollte dann entscheiden, ob sie zu Frankreich möchte, zu Deutschland oder ob man diesen Sonderstatus beibehalten möchte. Wie wir alle wissen, hat sich die überwältigende Mehrheit ja damals für den Beitritt zum Deutschen Reich entschieden. Das war ja auch ein großer Erfolg für Hitler dann. Dank massiver Propaganda hat man da also für den Beitritt zu Deutschland entsprechend votiert. Und durch diese Fragen ist eben in der deutschen Sicht der Völkerbund doch als Instrument der Siegermächte wahrgenommen worden. Wobei die angesprochenen Punkte also sogar eher die Ausnahme sind. Also wenn man sich es mal im Ganzen anschaut, dann stellt man doch fest, dass der Völkerbund ja gar nicht so aktiv involviert war, wie man das vielleicht denken könnte oder wie das die Deutschen vielleicht zu dem Zeitpunkt auch wahrgenommen haben. Viele Nachkriegsfragen, insbesondere die Reparationsfrage und so weiter, sind ja außerhalb des Völkerbunds behandelt worden. Also das war ja immer auch ein Gegenstand der alliierten Siegermächte, der großen Vier, wie es mal hieß, die dann eben bestimmt haben, wie die deutsche Nachkriegsregelung ausschauen sollte. Da war der Völkerbund gar nicht so stark involviert, auf jeden Fall. Und was man noch erwähnen kann, was in Deutschland natürlich nicht so gut ankam, war, dass der Völkerbund für seine Mitglieder im Artikel 10 die territoriale Integrität und die politische Unversehrtheit eben der Mitglieder festschrieb. Also in seinen Regelungen wurde der Völkerbund damit letztlich zum Garanten des Status quo. Also so wie die Nachkriegsordnung die territoriale Verteilung eben geschaffen hatte. Diese Verteilung sollte der Völkerbund ja ein Stück weit festschreiben. Also das war auch immer das, was Frankreich und seine Bündnispartner Polen, Tschechoslowakei zum Beispiel, ganz stark betont haben. Die territoriale Nachkriegsregelung musste Bestand haben und sollte vom Völkerbund entsprechend geschützt werden. Und demgegenüber hatten es die Revisionsmächte, wie man sie genannt hat, also die Mächte, die Gebietsverluste im Ersten Weltkrieg hatten hinnehmen müssen, die ja auf Revision dann aus waren, hatten es dann ungleich schwerer. Der Völkerbund hatte zwar auch für diesen Fall einen Artikel, das ist der Artikel 19, der bestimmt hat, wenn der Völkerbund feststellen sollte, dass einzelne völkerrechtliche Verträge, einzelne völkerrechtliche Verpflichtungen nicht zeitgemäß wären oder nicht umsetzbar wären, dann könnte man an der Stelle auch über eine Revision nachdenken. Aber also innerhalb dieser Völkerbundskonstruktion war das die deutlich schwächere Regelung, deutlich nachrangig gegenüber dem Artikel 10, der eben die territoriale Unversehrtheit der Mitglieder festschrieb. Und all dies zusammengenommen führte eben dazu, dass die Deutschen zunächst sehr, sehr misstrauisch auf diesen Völkerbund blickten und auch, kann man sagen, zunächst mal kein großes Interesse hatten, diesem Völkerbund beizutreten. Also zu Beginn der 1920er Jahre hatte Deutschland natürlich großes Interesse, wieder als politischer Akteur wahrgenommen zu werden und in den internationalen Beziehungen seine Rolle wieder spielen zu können. Deutschland war nach dem Ersten Weltkrieg zwar stark geschwächt, aber ja in seiner Rolle als Großmacht grundsätzlich erhalten geblieben. Es ging immer darum, allen deutschen Regierungen diese Großmachtrolle wieder auszufüllen. USA, Russland fielen ja so ein bisschen heraus, also haben sich wieder sehr stark um ihre innenpolitischen Probleme gekümmert. Also die internationalen Beziehungen der Zwischenkriegszeit konzentrierten sich ja noch ein letztes Mal, wenn man so will, ganz stark auf Europa. Frankreich, Großbritannien, Deutschland waren da die großen Player und Deutschland wollte diese Rolle eben wieder ausfüllen. Aber bis zum Beitritt 1926 zum Völkerbund, wo man eben außerhalb stand, waren auch die deutschen Initiativen immer außerhalb des Völkerbunds zu verorten. Also die großen außenpolitischen Schritte sind eigentlich dann zunächst mal alle außerhalb des Völkerbunds passiert. Und das änderte sich dann eben erst mit Gustav Stresemann, der als Außenminister eben einen ganz anderen Kurs gefahren ist. Stärkere Westorientierung, stärkere Versöhnung mit den Westmächten. Und eben mit dem Vorschlag eines Sicherheitspakts für die Westgrenze, der dann 1925 in Locarno mündete und schließlich dann eben auch mit der Bereitschaft, dem Völkerbund beizutreten.
Sie hatten ja eben schon dargestellt, die Locarno-Verträge waren eine Art von Scharnier. Es gab ein Vorher, ein Nachher und erst mit Locarno konnte und sollte Deutschland dem Völkerbund beitreten. Wie sieht das denn innen- und außenpolitisch aus, dieser Beitrittsprozess? Also will Deutschland, will ganz Deutschland in den Völkerbund und will der Völkerbund Deutschland überhaupt dabei haben?
Deutschland trat ja dann im Herbst 1926 dem Völkerbund bei, in einer bekannten Völkerbundsversammlung, die sich ja so ein bisschen auch ins kollektive Gedächtnis eingeprägt hat. Man kennt die so ein bisschen die Situation, der Einzug der deutschen Delegation unter dem großen Jubel aller anderen Völkerbundsmächte. Stresemann hält eine viel umjubelte Rede. Aristide Briand, der französische Außenminister, antwortet ihm mit warmherzigen Worten und heißt die Deutschen also wieder willkommen in der internationalen Gemeinschaft. Die beiden bekommen ja dann auch den Friedensnobelpreis verliehen, also eine ganz symbolische Situation eigentlich, die sehr aufgeladen ist, sehr stark vom Pathos eigentlich aufgeladen ist. Richtig ist aber, wenn man sich die Situation eben anschaut, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch, war dieser Schritt Deutschlands in den Völkerbund höchst umstritten, wurde sehr stark kontrovers diskutiert. Und war auch nicht so einfach, wie es jetzt in der Rückschau vielleicht immer aussieht. Also zum einen, vielleicht wenn man sich die innenpolitische Seite zunächst mal anschaut, die Politik Stresemanns, die auf Ausgleich mit den Westmächten, insbesondere mit Frankreich und Belgien ja auch hinarbeitete, war also innenpolitisch immer sehr stark umstritten. Gerade bei den Nationalisten in der DNVP, bei den Rechtsparteien wollte man von diesen Versöhnungsschritten eigentlich gar nichts wissen. Dort dachte man eigentlich immer noch ganz klassisch in den Großmächtekategorien des 19. Jahrhunderts. Also man müsste eine waffenstarrende Großmachtpolitik betreiben und müsste sich sozusagen da mehr oder weniger gewaltsam seine Interessen durchsetzen. Und wenn Bündnisse dann nur auf gleicher Ebene unter Großmächten. Der eigentliche Bündnispartner, den sich die Nationalisten immer ausgesucht hatten, war ja Russland vor allem. Da gab es ja die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland seit Rapallo und, wie wir heute wissen, ja dann in der Folge auch diese geheime Rüstungszusammenarbeit zwischen der Reichswehr und der Roten Armee. Also da war man ja auch bereit, dann über ideologische Hürden hinwegzuspringen. Also dass Russland dann in dem Fall kommunistisch regiert war, das hat eigentlich dann in der Form nicht gestört. Das war man dann gerne bereit auszublenden. Stresemann war dann immer sehr stark angewiesen auf die Parteien der Mitte, die Liberalen, aber letztlich auch die SPD, die eben eher bereit waren, einen Kurs der internationalen Verständigung zu fahren und zu unterstützen. Einen Kurs, der eben auf internationale Zusammenarbeit beruhte und auf friedliche Revisionen eben beruhte. Also das ist ja auch ein ganz entscheidendes Faktum. Also wie kann das Deutsche Reich es schaffen, diese Bestimmungen des Versailler Vertrags zu revidieren? Gerade am rechten Rand waren eben viele der Überzeugung, indem man wieder aufrüstete, indem man eine Macht wurde und das Ganze im Zweifel auf kriegerischem Wege erkämpfte. Und Stresemann und mit ihm dann eben viele weitere haben aber erkannt, dass das eigentlich nicht der Weg sein kann. Also Deutschland war zum einen da militärisch viel zu schwach und zum anderen würde man im Grunde nur ein zweites Mal die Katastrophe heraufbeschwören. Und Stresemann hat dann versucht, in kleinen Schritten in internationaler Abstimmung und eben nicht in isolierten Alleingängen versucht, diese Revision zu erreichen. Und das ist, Locarno ist da letztlich der große Erfolg im Grunde genommen. Aber auch Locarno, also das sieht man dann ganz deutlich, ist eben lange die Verhandlungen im Geheimen geführt worden. Also die Locarno-Konferenz, die abschließende Konferenz in der Schweiz, das war natürlich dann offen für alle, aber diese vorbereitenden Schritte, die liefen ja das gesamte Jahr 1925 hindurch, also vom ersten Vorschlag der Deutschen zu einem Sicherheitspakt im Februar über Abstimmungsrunden dann im Frühjahr, Sommer. Das war alles im Geheimen und Stresemann hat ganz intensiv darauf geachtet, dass da nichts vorschnell rausdringt, weil er im Grunde wusste, jedes Zugeständnis, was er den Franzosen machen würde, würde dann innenpolitisch dafür sorgen, dass ihn insbesondere die Rechtsparteien eben dann kritisieren und angreifen würden. Also Stresemann, das ist eben das Große seiner Politik, muss man sagen, hat es eben geschafft, zwischen diesen Polen hindurch zu lavieren, Interessenswahrung Deutschlands auf der einen Seite, auch vor dem Hinblick der innenpolitischen Lage, Durchsetzung auf der anderen Seite deutscher Interessen gegenüber Frankreich und England auf der anderen Seite. Und das ist eben in Locarno letztendlich gut gelungen und hat damit auch den Völkerbundsbeitritt ermöglicht. Also auch der Völkerbundsbeitritt, muss man an der Stelle sagen, ist ja nicht bedingungslos oder einfach so passiert, sondern war Gegenstand zahlreicher Verhandlungen und passierte unter ganz gewissen Voraussetzungen. Also zum einen war Stresemann immer darauf bedacht, Deutschland muss, kann dem Völkerbund nur beitreten, wenn es sozusagen auch seinen ständigen Sitz im Völkerbundsrat erhält. Ganz wichtiges Faktum, nicht nur symbolisch, man wird als Großmacht wieder anerkannt, sondern auch von der Machtpolitik her, von den Möglichkeiten, die diese Rolle schuf, man kann dann wieder an allen internationalen Fragen gleichberechtigt mitreden. Also das kennen wir ja heute auch. Der Völkerbundsrat ist ja letztendlich parallel zu denken, ein bisschen zu dem UN-Sicherheitsrat, wie er heute ist. Auch da haben wir ja diese Unterscheidung zwischen ständigen Mitgliedern und nicht ständigen Mitgliedern. Wir hatten vor ein paar Wochen die Auseinandersetzung um die Wiederwahl Deutschlands. Also das war genau so ein Punkt, wo man eben gesagt hat, Deutschland muss ständiges Mitglied sein, nicht gewählt werden, nicht irgendwie da vom Wohlwollen anderer abhängen, sondern einfach Kraft seiner Rolle als Großmacht möchte man da teilnehmen. Das ist gelungen. Zum Zweiten hat man sich sehr stark fokussiert auf den Artikel 16 der Völkerbundssatzung. Das ist der sogenannte Sanktionsartikel, der eben festlegt, wenn ein Staat entgegen den Bestimmungen der Völkerbundssatzung agiert, also beispielsweise eben einen Angriffskrieg ohne vorherige Vergleichsverhandlungen vom Zaun bricht, dann sollten alle anderen Staaten also die Möglichkeit haben, entweder kriegerisch gegen diesen Staat vorzugehen oder ihn mit Sanktionen zu belegen, die also wirtschaftlicher Art sein konnten, aber auch in Richtung kriegerische Maßnahmen gehen konnten. Und da haben die Deutschen es geschafft, durch geschickte Verhandlungen im Grunde einen Ausnahmefall für sich zu bestimmen. Das ist diese berühmte Anlage F der Locarno-Verträge, wo es heißt, also an dem Artikel 16, an den Sanktionen, kann ein Staat nur verpflichtet werden im Rahmen seiner Möglichkeiten und nicht irgendwie ohne Abstufung. Deutschen haben immer argumentiert, wir sind abgerüstet, wir sind nicht in der Lage, militärische Sanktionen zu unterstützen. Das war das, was man offen gesagt hat. Im Hintergrund ging es natürlich insbesondere darum, dass man verhindern wollte, dass man kriegerisch gegen Russland vorgehen musste. Wie gesagt, Deutschland war seit Rapallo mit den Russen verbündet und hat da intensive Zusammenarbeit geleistet und sollte also unter allen Umständen vermieden werden. Und da waren die Russen auch sehr, sehr misstrauisch in dieser Frage. Es musste vermieden werden, dass Deutschland unter irgendwelchen Völkerbundsbestimmungen verpflichtet werden konnte, entweder selbst militärisch aktiv zu werden gegen Russland oder aber beispielsweise einen französischen Durchmarsch durch Deutschland hinnehmen zu müssen, wenn die Franzosen beispielsweise Polen gegen einen russischen Angriff verteidigen wollten. Das hat man geschafft und insofern ist der Beitritt, der deutsche Beitritt zum Völkerbund da auch tatsächlich, ja, eine Sternstunde der Diplomatie aus deutscher Sicht so gesehen, weil man es eben geschafft hat, die Vorteile, die der Völkerbundsbeitritt mit sich bringt, vollumfänglich anzunehmen, aber die Nachteile ein Stück weit abzumildern. Und ein letzter Punkt, den man vielleicht sagen kann, wo eben ein bisschen gegen dieses pathetische Bild von der ersten Völkerbundsversammlung unter deutscher Teilnahme steht, ist, dass es um diesen deutschen Ratssitz durchaus sehr kontroverse Auseinandersetzungen gegeben hat, weil der Rat war ja in seinen Mitgliedern beschränkt. Also man musste diesen deutschen Ratssitz ja zunächst erst schaffen. Und da kamen dann aber andere Staaten auch und sagten, ja, wir hätten aber auch Interesse, wir hätten auch gern einen ständigen Ratssitz für uns. Das waren insbesondere Polen, Spanien und Brasilien, die sich da Hoffnungen gemacht haben, die teilweise auch unterstützt wurden von England und Frankreich beispielsweise. Und die mit ihren Ansprüchen zunächst mal dafür gesorgt haben, dass der deutsche Beitritt eben nicht gelingt. Der deutsche Beitritt war ja zunächst mal schon vorgesehen für März 1926, also in der unmittelbar nachfolgenden Versammlung nach Unterzeichnung der Locarno-Verträge. Und das ist dann zunächst mal krachend gescheitert. Also die Großmächte sind da relativ blauäugig in diese Sitzung gegangen und haben eben Deutschlands Sitz vorgeschlagen und waren der Meinung, alle anderen würden das schon abnicken. Das war dann nicht der Fall. Und es hat dann den ganzen Sommer gebraucht mit langen, intensiven Verhandlungen, Kompromissvorschlägen, um dann eine Lösung zu weisen, die dann so aussah, dass man nicht nur den ständigen Sitz Deutschlands eben hinzufügte, sondern auch die Anzahl der nicht ständigen Sitze von 4 auf 9 erhöhte und insbesondere den Polen die Möglichkeit gab, jederzeit wiedergewählt zu werden. Also man sprach dann immer davon, die Polen haben so einen quasi ständigen Sitz oder einen halbständigen Sitz im Völkerbundsrat, wodurch deren Rolle natürlich auch ein Stück weit aufgewertet wurde. Brasilien und Spanien dagegen, die sind beide leer ausgegangen und Brasilien hat dann im Zuge dieser Aktion auch seinen Austritt aus dem Völkerbund erklärt. Spanien hat seine Völkerbundsmitgliedschaft ruhen lassen, ist dann nach 2 Jahren wieder eingetreten. Aber da sieht man auch, das war auch sehr, sehr kontrovers, das Ganze. Also es gab schon, sage ich jetzt mal, einen internationalen Konsens. Deutschland als wichtige Macht solle eigentlich diesem Völkerbund ja teilnehmen, soll da mitmachen. Das ist einfach die Rolle, die das Land hat. Aber wie und auf welche Weise, da gab es dann doch immer entscheidende Auseinandersetzungen, weil der Völkerbund eben als Gemeinschaft aller Staaten natürlich von seiner Konstruktion her so ein bisschen entgegengesetzt war dem, was Deutschland, Frankreich und England dann auch praktiziert haben, politisch unter Locarno beispielsweise, dieser bekannte Geist von Locarno. Das war ja im Grunde genommen klassische Großmachtpolitik, die dann auch, sagen wir mal, die zweite Hälfte der 20er Jahre geprägt hat. Also Stresemann, Briand, Chamberlain, die Außenminister haben sich ja am Rande von Völkerbundstagungen getroffen, haben quasi ihre Probleme besprochen, aber das Ganze war natürlich ein bisschen rausgelöst von den eigentlichen Völkerbundsversammlungen. Also da muss man schon ein bisschen unterscheiden und muss auch gucken, deutscher Beitritt zum Völkerbund, ja, aber letztlich der Erfolg der Stresemannschen Politik, die Zurückführung Deutschlands auf die internationale Bühne, die Umsetzung von wichtigen Revisionen, von Klärung der Reparationsfrage oder Ähnlichem, das waren letztlich auch wieder Ergebnisse klassischer Großmachtpolitik, klassischer Diplomatie zwischen den großen Mächten. Und der Völkerbund hat hier insbesondere so ein bisschen die Bühne abgegeben, hat so ein bisschen für den Rahmen gesorgt, aber viel mehr auch nicht an der Stelle.
Deutschland wird etwa 3 Jahre im Völkerbund sein, bis Stresemann stirbt. Was wird in diesen 3 Jahren erreicht und was ändert sich dann durch diesen sehr überraschenden Tod von Gustav Stresemann?
Ja, wie ich schon angedeutet habe, also diese 3 Jahre sind sicherlich die bedeutendste Phase nicht nur der deutschen Außenpolitik, sondern auch des Völkerbunds und letztlich auch ein bisschen der internationalen Beziehungen. Das ist eben diese Phase die sogenannte Locarno-Ära, der sogenannte Geist von Locarno, der eben dafür sorgt, dass sich im Grunde genommen auf allen Ebenen so ein bisschen Stabilisierung einstellt. Es gelingt also, politische Streitfragen zu lösen. Es gelingt, die wirtschaftliche Situation zu beruhigen. Es gelingt, erste Revisionen durchzuführen. Also wir haben ja dann den Young-Plan 1929 mit seiner Regelung der Reparationsfrage. Wir haben das Haager Abkommen von 1930, dann schon kurz nach dem Tod von Stresemann, aber ganz zentral von ihm mit vorbereitet, die Räumung der Rheinlandzone eben bestimmt. Also letztlich eine Entwicklung, die doch sehr, sehr positiv verläuft. Und mit dem Tod Stresemanns, muss man sagen, dann doch ziemlich abrupt abgewürgt wird. Also der Tod Stresemanns kann, glaube ich, in seinen Auswirkungen nicht hoch genug eingeschätzt werden. Er war leider, muss man sagen, schon davor und lange ein kranker Mann. Hat ja immer wieder mit ganz massiven körperlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Hat auch in den letzten Jahren dann nach Lucano schon immer wieder Sitzungen ausfallen lassen müssen, wichtige Termine ausfallen lassen müssen, weil er nicht auf Vollbesitz seiner Kräfte war. Aber mit dem Tod endet diese Phase natürlich dann ganz abrupt und letztlich übernehmen in Deutschland dann wieder verstärkt Kräfte die Macht, die eben eine Abkehr von dieser Politik dann über kurze oder lange Sicht eben durchführen wollen. Das sieht man eben sehr stark im Bereich der Rüstungen. Also diese ganzen Pläne auf hinsichtlich einer deutschen Wiederaufrüstung, die nehmen ja dann langsam Gestalt an. Also nicht erst unter Hitler, sondern eben schon lang vorher werden im Grunde genommen Pläne aufgesetzt, wie die deutsche Reichswehr in den nächsten Jahren wieder aufgerüstet werden kann. Sieht auch Wandlungen innerhalb der Wirtschafts- und Handelspolitik, die eben in Deutschland zunehmend weggeht von internationalen Regelungen. Es gibt ja 1927 unter der Ägide des Völkerbunds eine Weltwirtschaftskonferenz beispielsweise, also auch ganz bedeutender Schritt eigentlich in dieser Entwicklung und ambitioniert, aber scheitert, dass man sagt, man baut wieder Zölle ab, man versucht wieder zurückzukehren zu einer liberalen Handelspolitik. Also das sieht man auch in Deutschland, dass da kein Interesse mehr dann besteht. Man geht wieder zurück auf zweiseitige Handelsverträge, man schließt einzelne Abkommen und sieht sich eigentlich vielleicht zunächst mal gedanklich, aber dann zunehmend auch in der Tat aus diesen internationalen Kooperationen mehr und mehr zurück. Und letztlich ist das dann schon der Boden, auf dem Hitler dann agieren kann. Also Hitler 1933, als er die Reichskanzlerschaft übernimmt, findet ja eine außenpolitische Situation vor, die eigentlich total günstig ist für ihn. Also das darf man auch nicht vergessen, dass die ganzen Ziele, die Hitler hat, die natürlich absolut wahnsinnig sind und völlig überzogen, aber möglich wird das Ganze ja erst durch diese günstige außenpolitische Situation, die ja schon die letzten Regierungen der Weimarer Zeit noch geschaffen haben. Und eine wichtige Aktion ist da zum Beispiel die Genfer Erklärung vom Dezember 1932, als den Deutschen im Bereich der Rüstungen die prinzipielle Gleichberechtigung zugesprochen wird. Das ist quasi die Möglichkeit für Deutschland, dann wieder eine Aufrüstungspolitik ins Werk zu setzen und diese ganzen völkerrechtlichen Bindungen, zunächst aus Versailles natürlich ganz gezielt, dann aber auch eben von den Völkerbundsbestimmungen eben so langsam über Bord zu werfen und eigentlich eine Politik zu fahren, die nur noch an den eigenen Interessen ausgerichtet ist und die auch keinen Wert mehr darin sieht, Veränderungen durch internationale Absprachen herbeizuführen, sondern im Grunde genommen nur durch Gewalt und Drohung und im Zweifelsfalle dann auch mit kriegerischen Mitteln.
Hitler lässt sich ja den Austritt, den er im Oktober 1933 verkündet, einen Monat später durch eine Volksabstimmung sozusagen bestätigen. Das wird mit einer Reichstagswahl verbunden, auf der auch sowieso nur die NSDAP gewählt werden kann. Und so stimmen halt 93% der Deutschen für den Austritt aus dem Völkerbund. Wie wird das denn innerhalb des Völkerbundes aufgenommen? Und hat der Völkerbund jetzt noch irgendwelche Zugriffe, Deutschland in seiner Aufrüstung, seiner Expansion zu stoppen? Oder ist ab dem Punkt quasi auch das Ende des Völkerbunds irgendwo schon besiegelt?
Also der Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund 1933, der, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt zunächst ja nur erklärt wird. Wirksam wird er dann ja 1935 nach Ablauf der zweijährigen Übergangsfrist. Hat natürlich ganz immense Folgewirkungen. Zum einen ist aber auch eingebettet in eine lange Vorgeschichte letztendlich. Und nur wenn man sich das im Ganzen anschaut sozusagen, dann kann man das ganze Vorgehen auch adäquat einordnen sozusagen. Also dieser Austritt, diese Austrittserklärung vom 14. Oktober 1933 schlägt natürlich international ein wie eine Bombe. Also das ist die absolute Sensation. Und zunächst mal sind alle schockiert, auch der Völkerbund ist natürlich schockiert. Die Abrüstungskonferenz, die eben seit 1932 ja lief, und versucht hat, internationale Rüstungsabkommen zu schaffen, ist mit einem Schlag zum Ende gekommen letztlich. Wenn man aber anschaut, die Vorgeschichte, dann gibt es also durchaus Präzedenzfälle, dass man sagen muss, letztlich war das Risiko von Hitlers Schritt auch irgendwo überschaubar. Also es wird ja immer so dargestellt, auch von den Nazis selber, Versailles, der Völkerbund, die knebeln Deutschland und niemand hat vorher gewagt, da dagegen anzugehen. Und Hitler hat in einer großen Aktion sozusagen diesen gordischen Knoten durchschlagen. So war es ja eben nicht. Also wenn man schaut, zum einen auf die Entwicklung der Abrüstungskonferenz, dann gab es ja da 1932 schon im September den Rückzug Deutschlands. Für kurze Zeit, also auch da war die Situation, dass man sich nicht einigen konnte auf ein Rüstungsabkommen. Also Frankreich und Deutschland standen sich da in ihren Interessen eigentlich diametral entgegen. Deutschen hatten abgerüstet, zwangsläufig, und wollten jetzt quasi einen Freibrief erhalten, um mit den anderen Mächten endlich gleichziehen zu können. Sprich, also eine Wiederaufrüstung durchführen zu können. Frankreich auf der anderen Seite wollte jegliche eigene Abrüstung ja unter allen Umständen vermeiden. Da war immer dieses Ziel der Sécurité, die französische Sicherheit vor deutschen Angriffen, die stand über allem und hat also immer argumentiert, erst wenn wir ausreichend Sicherheit vor einem deutschen Angriff haben, auf welche Weise auch immer, durch Abkommen, durch Bündnisse oder irgendwelche anderen Elemente, dann können wir überhaupt erst dran denken, abzurüsten. Und dieser Gegensatz, der hat also 1932 schon zum Knall geführt. Deutschland hat sich für mehrere Monate von der Abrüstungskonferenz zurückgezogen, nicht mehr an den Sitzungen teilgenommen und ist damals schon, muss man ja feststellen, mit seiner Taktik durchgekommen. Die anderen Mächte haben also alles dafür getan, Deutschland wieder in die Konferenz zurückzuholen. Und das Ergebnis war dann eben im Dezember 1932 die sogenannte Genfer Erklärung. Das war eine Fünf-Mächte-Erklärung, wo die Mächte also sich darauf geeinigt haben, Deutschland theoretisch und prinzipiell die Rüstungsgleichheit oder die Gleichberechtigung in Rüstungsfragen zuzuerkennen. Also ein ganz wichtiges Dokument im Grunde genommen. Diese Konstruktion der deutschen Diplomatie, dass man immer gesagt hat, ja, wir haben abgerüstet nach dem Ersten Weltkrieg, jetzt sind die anderen Mächte dran. So steht es in der Völkerbundsatzung. Deutsche Abrüstung soll der Auftakt sein einer allgemeinen internationalen Abrüstung. Diese Taktik, das war immer so ein bisschen fraglich, ob man das so zählen lassen kann, ist letztlich in der Genfer Erklärung ja zu einem echten Vertragsgegenstand geworden, auf den sich die Deutschen fortan berufen konnten und sagen konnten, da steht's, wenn die anderen Mächte nicht abrüsten, dann kann Deutschland jetzt aufrüsten. Das war also ein ganz zentraler Punkt 1932. Dann gab es noch einen zweiten Präzedenzfall. Also Hitler tritt ja 1933 dann eben nicht nur aus der Abrüstungskonferenz, sondern auch aus dem Völkerbund aus, was diese ganze Aktion natürlich nochmal unheimlich verschärft und dem Ganzen deutlich mehr Konfliktpotenzial beigibt. Aber auch hier gab es einen Präzedenzfall. Im März 1933 ist nämlich schon Japan aus dem Völkerbund ausgetreten. Und zwar nach einer mehrjährigen Streitphase sozusagen, also 1931 geht es zurück, gab es kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Japan und China in der Mandschurei-Frage. Es gab eine Untersuchung des Völkerbunds, im sogenannten Litten-Bericht wurde festgestellt, Japan hat also eine Aggression gegenüber China begangen und man wollte entsprechend Japan dann bestrafen oder Maßregeln, wie auch immer. Und Japan hat als Reaktion dann den Völkerbund verlassen. Und das Ganze ist aber folgenlos geblieben. Also der Völkerbund und die Staatenwelt konnten sich da zu keiner Reaktion aufraffen. Und wenn man das sich vor Augen hält, dann war auch Hitler oder muss auch Hitler relativ klar gewesen sein, dass außer Protesten kaum jemand sich dagegen wenden würde. Also man würde jetzt keine Maßnahmen unmittelbar einleiten, um Deutschland wieder in den Völkerbund zurück zu bugsieren. Und insofern war das Ganze also ein Riesenerfolg für Hitler. Die internationale Staatenwelt ist verblüfft, ist völlig an die Wand gespielt und innenpolitisch, es ist angesprochen worden, verbindet das Hitler mit einer Volksabstimmung, lässt sich seine Politik absegnen, feiert da einen immensen Erfolg, hat riesige Zustimmungsraten. Und auch wenn man jetzt mal annimmt, dass natürlich diese Wahlen gelenkt waren, klar, so ist doch davon auszugehen, dass Hitler da mit seiner Aktion einiges an Sympathiepunkten in der deutschen Bevölkerung einfahren kann, weil dieses Bild, was da vermittelt wurde, das hat man natürlich schon so gesehen. In der Weimarer Zeit, deutsche Politik geht nur in ganz kleinen Schritten voran, muss immer wieder Rückschläge hinnehmen, ist immer wieder der Spielball der internationalen Interessen. Und Hitler ist jetzt der Erste nach vielen, vielen Jahren, der sozusagen in einer eigenen Aktion einfach das Heft in die Hand nimmt und die eigenen Interessen ganz massiv durchsetzt. Und das kommt also sehr, sehr gut an in der deutschen Bevölkerung. Das muss man schon sagen. Die Folgen sind dann eben der Völkerbund oder zunächst mal die Abrüstungskonferenz. Die kommt natürlich zu keinem Erfolg mehr. Es gibt dann zwar noch ein, zwei Jahre so Rüstungsgespräche außerhalb des Völkerbunds, die aber zu keinem Ergebnis mehr führen. Die Sache versandet dann, also eigentlich alle Mächte schwenken dann ab Mitte, Ende der 30er Jahre ein wieder in eine ganz entschiedene Phase der Aufrüstung. Es gibt wieder neuerliches Wettrüsten so gesehen, was dann ja letztlich auch mit dem Zweiten Weltkrieg mündet. Und der Völkerbund letztlich wird sich auch nicht mehr erholen von diesem Stoß. Frage ist, ob es allein jetzt die deutsche Aktion war. Also auch hier muss man euch sehen, das Ganze ist eingebettet in eine sehr breite Entwicklung. Letztlich ist dann zwei Jahre später, zum Beispiel 1935, kommt es dann ja wieder zu einer ähnlichen Aktion. Es gibt Streit mit einer Großmacht, in diesem Fall Italien. Italien geht kriegerisch vor in Abessinien, also dem heutigen Äthiopien, möchte dieses Land annektieren und als Kolonie sich einverleiben. Äthiopien, also war ja eins der letzten Länder in Afrika überhaupt, die noch unabhängig waren. Es kommt da zu einem ganz blutigen Abnutzungskrieg. Und der Völkerbund erlässt Sanktionen, verurteilt Italien, aber diese ganze Aktion verläuft dann auch im Sande. Also 1936 werden diese Sanktionen dann auch eingestellt. Das ist so die Phase, wo man Mussolini noch so ein bisschen als Gegenspieler gegen Hitler oder als Bündnispartner gegen Hitler aufbauen möchte und ist da also sehr nachgiebig. Und insofern ist auch hier der Völkerbund machtlos und zeigt eigentlich seine eigene Schwäche. Es gab zwischenzeitlich 1934 nochmal einen kurzen Lichtblick, sage ich jetzt mal, in dem die Sowjetunion in den Völkerbund aufgenommen wurde. Also eine der Großmächte, die eben initial nicht dabei waren, geht jetzt nach dem deutschen Austritt 1933 in den Völkerbund und man hofft zunächst auch da unter großem Applaus und unter großer Befriedigung der anderen Mächte. Man hofft da jetzt den Völkerbund wieder ein Stück weit aufwerten zu können. Aber auch diese Hoffnungen zerschlagen sich dann relativ schnell. Also das zeigt sich dann doch auch bald, dass die Sowjetunion jetzt kein gesteigertes Interesse dran hat, in dieser Phase jetzt aktiv, konstruktiv am Völkerbund mitzuarbeiten, sondern man nutzt den Völkerbund dann auch letztlich für die eigene Propaganda. Man spricht von Frieden und Abrüstung, aber treibt im Grunde eine ganz andere Politik. Also würde sagen, der Völkerbund mit dem japanischen und deutschen Austreten 1933, das sind wichtige Wegmarken, entscheidende Schläge für den Völkerbund. Letztlich sein Tun oder seine Wirksamkeit stellt er dann in den folgenden Jahren ein. Und der Völkerbund existiert ja dann noch bis 1946, bis zur Gründung der Vereinten Nationen, aber führt eigentlich da seit vielen Jahren nur noch ein Schattendasein. Also spätestens mit dem Kriegsausbruch 1939 ist da auch keine politische Wirksamkeit mehr verbunden mit dem Völkerbund.
Dieses Schattendasein, fristet der Völkerbund das auch in der Forschungslandschaft oder ist da jetzt der anstehende Jahrestag so ein Momentum gewesen, das sich nochmal verstärkt mit dem Völkerbund und auch Deutschlands Rolle im Völkerbund befasst wird?
Das ist eine sehr schöne und interessante Frage, wie ich finde, weil das trifft wirklich einen Kern der Sache. Grundsätzlich, mein Eindruck ist der, dass der Völkerbund, zumal auch in Deutschland, in der Forschung nicht seine gebührende Rolle gefunden hat. Also ich finde, dass es wenige tiefergehende Abhandlungen zum Völkerbund gibt. Es gibt Untersuchungen zu Einzelaspekten, zu einzelnen Phasen auch, aber so große Untersuchungen systematisch gibt es eigentlich wenige. Da findet man in der angelsächsischen Literatur wirklich mehr Material. Das ist schade, weil es ein bisschen die Rolle, die der Völkerbund aus meiner Sicht gespielt hat, trotz seines endgültigen Scheiterns, klar, aber eben seine Rolle als aktiver Spieler in der Zwischenkriegszeit, in dieser internationalen Bühne, ein bisschen verkennt. Auch die Vorläuferrolle vielleicht für die Vereinten Nationen ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, dass da doch vieles angelegt war, gedanklich, von der Organisationsstruktur her, wie baue ich so eine internationale Organisation auf? Wie moderiere ich die Interessen zwischen den Großmächten? Es gibt eine Untersuchung zum Generalsekretariat des Völkerbunds beispielsweise. Das war ja so ein bisschen der verwaltungsmäßige Kern der Einrichtung. Ne? Wie läuft es da mit dem Aufbau der Verwaltung? Wie arbeitet man dort? Wie ist die Besetzung von den Beamten aus den unterschiedlichen Ländern und so weiter. Ich glaube, dass da sehr viel Potenzial auch für Forschungen wäre, mit möglichen Erkenntnisgewinn dann auch für die spätere Geschichte der Vereinten Nationen. Und interessant ist ja, das Völkerbundsarchiv ist ja intakt geblieben. Also das Archiv des Völkerbunds lag oder liegt heute noch, glaube ich, in Genf. Ist, also der Völkerbund hat ein umfassendes Archiv hinterlassen, also alle Schriften, alle Dokumente, die da entstanden sind, sind da auch beieinander geblieben. Es gibt diese Collection historique de la Bibliothèque des Nations Unies à Genève, also wurden dann auch von den UN teilweise mit übernommen, aber bilden im Grunde genommen einen riesen Forschungsschatz bis heute. Also seit den 1970er Jahren sind diese Unterlagen aufgearbeitet, sind auch für die Forschung zugänglich und bieten aus meiner Sicht wirklich ein umfassendes Quellenkorpus, dem man sich bedienen könnte. Der Völkerbund ist ja dann doch immer in beinahe allen Fragen, wie gesagt, von der politischen Wertigkeit her, muss man das sicher im Einzelnen sich anschauen, aber befasst, indirekt war er dann doch mit fast allen Fragen. Also würde man da, glaube ich, sehr, sehr viel Material finden. Aus meiner Erfahrung oder so, wenn man auch in die Literatur schaut, wird dieses Archiv, glaube ich, noch zu selten genutzt. Es hat, glaube ich, so ein bisschen auch mit der Art der Verzeichnung zu tun. Es ist so ein bisschen in verschiedene Serien aufgebaut, nicht ganz leicht handhabbar, aber grundsätzlich vorhanden und grundsätzlich sicher spannend für Forschungen, für alle Fragen, Forschungen der Zwischenkriegszeit. Gerade was jetzt auch so die Randaspekte ein bisschen betrifft, die wir jetzt noch gar nicht so groß angesprochen haben, Verbände oder Einrichtungen, die so ein bisschen abseits standen. Ich denke jetzt so ein bisschen an die internationale Arbeiterorganisation, den Ständigen Gerichtshof auch, vielleicht auch technische Organisationen, die sich mit Wirtschaftsfragen, mit Finanzfragen, mit Gesundheitsfragen zum Beispiel auch befasst haben. Da findet man immer noch recht wenig in der Literatur und da könnte man sicherlich noch einiges erforschen, ja. Und wie Sie sagen, also ich denke, der Herbst 2026, dieses 100-jährige Jubiläum, wäre doch schön, wenn das ein bisschen Widerhall finden würde. Und wenn man sich an diese Phase der Politik auch noch mal ein bisschen erinnern würde, also gerade aus meiner Sicht im Hinblick auf die Person, auf das Wirken von Gustav Stresemann, der, glaube ich, also hat es schon angedeutet, ich glaube in seiner ganzen Funktion, in der Art, in dem, was er geleistet hat, kaum zu unterschätzen ist und vielleicht bis heute immer noch so ein bisschen im Schatten steht, weiß nicht, von Bismarck, von anderen Politikern. Es gibt bis heute auch keine umfassende Stresemann-Biografie, also da wäre durchaus noch einiges an Potenzial da.